Genau genommen, liebe Geschwister, hat die Predigt schon mit dem ersten Wort begonnen, das hier gesprochen wurde. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber wenn wir uns die erste Strophe von dem Eingangslied 610 nochmal vor Augen führen: Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Und wenn wir uns jetzt noch vorstellen oder uns erinnern an das Eingangswort vom Isaak aus Matthäus 28, ich bin bei euch, 24, ich bin bei euch alle Tage, dann wundert es mich nicht, wenn mein Text und das, was ich heute hier weitergeben wollte, perfekt dazu passt. Wir lesen zunächst mal aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 25, Vers 13 bis 35, die bekannte Emmaus-Geschichte. Lukas 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies und alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit dem Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Werk und Wort vor dem Volk und vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tode verurteilt würde und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Moses und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagen: Bleibe bei uns, denn es ist Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und fanden die Elf und die mit ihnen waren versammelt. Und die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er vor ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Das Thema, über diesen Text heute gestellt hatte, ist: So weit und doch so nah. Der Text beschäftigt mich schon eine ganze Weile und so habe ich mir gedacht, dass auch vor dem Hintergrund, dass Ostern oder der Auferstehungssonntag gerade heute mal 2 Wochen hinter uns liegt, es ein passender Zeitpunkt wäre, weil auch zeitnah, abgesehen davon, dass das ein zeitloses Thema ist, euch meine Gedanken kundzutun oder für die Junggebliebenen zu scheren, heißt es ja heute auch, wenn man was teilt. Und der Titel nimmt vorweg, wie flexibel oder wie relativ eigentlich im Sinne der Bibel der Begriff Entfernung zu sehen ist. Bevor ich näher darauf einsteige, einen kurzen so allgemeinen Überblick. Es passiert ja oft, dass Themen in den einzelnen Evangelien auftauchen mit einer Spreizung oder auch nicht auftauchen. Und dieser Abschnitt, den der Lukas so trefflich schildert, den finden wir gerade mal so angedeutet im Matthäusevangelium. Da heißt es in diesem Zeitabschnitt: Und die Frauen gingen schnell von der Gruft hinweg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Das ist der 7. Vers, Lukas 28, Vers 7. Vielleicht kann man da einen zarten Bezug zu dem erkennen, was ich vorhin gelesen hatte. Matthäus wird etwas deutlicher, der sagt: Danach aber offenbart er sich, nämlich der Herr, der Auferstandene, sich zweien von ihnen in andere Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen, auch jene glaubten sie nicht. Johannes verliert überhaupt kein Wort zu diesem Abschnitt. Und das, was wir eben verlesen haben, finde ich sehr detailliert, zum anderen aber auch, ein passendes Wort finde ich da nicht, ich habe es mir einfach mal überlegt, einfach lieblich, einfach so nachvollziehbar, menschlich. Die Jünger sind, wenn wir sie so angucken, ein Petrus oder ein Jakobus und Johannes, für mich immer so im übertragenen Sinne Lichtgestalten. Bitte versteht mich nicht schlecht, aber irgendwelche Menschen, zu denen ich aufsehe. Und hier sind es diese Jünger, auch wenn sie nicht, da komme ich auch gleich noch dazu, nicht zu dem engen Kreis der Elfen gehören, Menschen wie du und ich. Das ganze Kapitel 24 ist ein Kapitel, das sehr detailliert von Lukas beschrieben wird. Und ich empfehle, nehmt euch dieses Kapitel in eurer stillen Zeit vor und versucht mal, ich wage gar nicht den Begriff zu benutzen, durchzupflügen. Lest euch einfach mal Vers für Vers aus dem Kapitel 24 durch. Ihr werdet euch wundern, was da sich für eine Fülle an Gedanken offenbaren wird. Das kann man ganz grob in vier Abschnitte teilen. Die Frauen am geöffneten Grab, in dem Lukas 24 eben. Dann die Begegnung hier mit den Emmaus-Jüngern, was wir eben gelesen haben. Dann anschließend die Erscheinung unseres Herrn vor den Jüngern in Jerusalem und dann letztendlich als Krönung oder sozusagen erhabenen Abschluss im Sinne des Wortes die Himmelfahrt unseres Herrn. Alles kompakt in Lukas 24. Wenn wir uns mit unserem Text jetzt beschäftigen, dann denke ich, fällt es nicht schwer, eine Vierergliederung zu erkennen. Und zwar einmal Vers 13 bis Vers 24. Diesen ersten Abschnitt habe ich Zusammenbruch genannt. Dann der zweite Abschnitt, 25 bis 27, Umbruch. 28 bis 31, Durchbruch. Und letztendlich dann 32 bis 35, Aufbruch. Ich lese nochmal die ersten Verse zu dem ersten Thema Zusammenbruch. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, damit sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Eine aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tod verurteilt würde und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die früh am Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Die Namen beider Jünger, ich sage deswegen Jünger, weil es zwei von ihnen, wie wir es in Vers 13 gelesen haben, waren, sind uns nicht näher bekannt. Lediglich der eine, der wird namentlich genannt, der Kleopas. Und ich hatte schon vorhin erwähnt, es dürfte sich um zwei Jünger aus dem, ich nenne es mal sogenannten erweiterten Kreis handeln, weil sie später, dann in Vers 33 haben wir gelesen, kommen auch nochmal drauf zurück, nochmal uns vor Augen führen, dass sie zu den 11 zurückkehrten. Also wenn 11 schon dort waren, dann waren die zwei nicht Teil der engen, also der Zwölfergruppe, sondern des erweiterten Kreises. Und was, denke ich, auch feststeht, dieser Text oder diese Begebenheit, die uns hier wiedergegeben ist, spielt sich mit ziemlicher Sicherheit am Nachmittag des Auferstehungstages, also des Ostersonntages ab. Sonntag, weil wir das ja so am Sonntag hier feiern. Und in Vers 13 steht es, an diesem Tag, haben wir es eben gelesen. Grund zu dieser Annahme, beide wussten, was hier am Grab sich zugetragen hatte, und diese Information der von ihnen bekannten Männer und Frauen von dem leeren Grab kannten sie. Und dass es am gleichen Tag war, dass es Abend wurde, haben wir dann später auch gelesen in Vers 29, als sie sich in Richtung Emmaus bewegten und dann abends dort ankamen. Diese Wegstrecke, übrigens von 60 Stadien, ist so roundabout 10, 11, je nachdem, 12 Kilometer, also gute 2 bis 3 Stunden Fußmarsch entfernt von Jerusalem. Also auch eine nicht unbeträchtlicher Aufwand, nach so einem ereignisreichen Tag sich nochmal auf den Weg zu machen, zu Fuß wohlgemerkt. Ich habe diesen ersten Abschnitt deswegen Zusammenbruch genannt, weil, wenn wir den Text uns nochmal anschauen, zunächst alles in einem relativ düsteren Bild erscheint. Es macht sich Ausweg und Hoffnungslosigkeit breit. Wir lesen von zwei desillusionierten Menschen, die von Traurigkeit geprägt und ohne jegliche Erwartung sich enttäuscht auf den Weg nach Emmaus machen. Die Skizzierung, wie jede Medaille, zwei Seiten hat. Eine Seite ist, zwei Jünger sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Sie hängen ihren Eindrücken des Tages, der letzten Tage, der letzten Wochen nach. Sie haben viel mit Jesus erlebt und haben gesehen, wie er Kranke geheilt hat und bestimmt auch, wie er mit Vollmacht gepredigt hat. Aber ihre Erwartung, dass dieser das Volk von der Knechtschaft der Römer befreit, wurde nicht erfüllt. Ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, Augen, die nicht sehen, und Ohren, die nicht hören. Sie erwarteten eine Befreiung von der Besatzungsmacht der Römer. So verlassen sie Jerusalem und damit die Gemeinschaft der anderen Jünger. Selbst die Botschaft, dass Jesus auferstanden ist, dass das Grab leer ist, das hat sie zwar aus der Fassung gebracht, aber das hält sie nicht ab, nach Emmaus zu gehen. Das ist das, was ich eingangs sagte, das macht diese beiden so menschlich. Ich möchte jetzt keinen Stab über sie brechen, aber ich komme später noch mit der Frage auf uns zu, wie würde ich mich an dieser Stelle verhalten? Und bevor wir damit starten, nochmal, ist es nicht erstaunlich, dass, obwohl diese zwei so viel mit ihrem Herrn erlebt hatten, sogar aus erster Hand gehört hatten, dass das Grab leer ist, dass er nicht mehr da ist, sich dennoch auf ihre eigenen Wege, auf ihren eigenen Weg machen, hin nach Emmaus. Sie trauern ihren eigenen Erfahrungen nach. Man könnte fast meinen, die Last der Erinnerung ist nur schwer zu tragen, zu ertragen. Erleben wir das nicht auch, dass unsere Blicke getrübt sind von leidvollen Erfahrungen oder nicht erfüllten Hoffnungen, Erwartungen, die uns in Beschlag nehmen und lähmen oder zumindest unseren Bewegungsablauf verlangsamen? Wie gehen wir damit um? Auf der anderen Seite, das darf man auch nicht unter den Tisch kehren, der vorhin erwähnten Medaille sehen wir hier zwei Jünger, die zusammen ihren Weg gehen. Und ich frage mich, ist da nicht doch noch irgendwas hängen geblieben aus der Zeit, als dieser Prediger mächtig in Werk und Wort unter ihnen war? Haben Sie sich vielleicht da erinnert an Matthäus 20? Heute fällt es uns ja leicht nachzuschlagen. Damals war das unmittelbare Vergangenheit. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Auch wenn es nur die Tatsache war, dass die beiden sich zusammengetan haben, um gemeinsam nach Emmaus zu gehen, sich auf dem Weg auszutauschen. Ich bin überzeugt, sie wussten um die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Auch wenn sie dann gemerkt hatten, dass sie sich in ihrem Schmerz selber nicht weiter helfen konnten. Gleichzeitig sagt mir aber dieses Bild auch, dass wir uns gegenseitig aus uns heraus selbst keine neuenden, befreienden Perspektiven geben. Ich zitiere da Münchhausen-Prinzip, am eigenen Zopf herausziehen. Das bewegende Ereignis der Kreuzigung lag direkt hinter ihnen. Und dennoch waren diese beiden weit entfernt davon, das Wort ihres Herrn richtig zu verstehen und dieses zu begreifen. Zu merken, dass dieses leere Grab dann natürlich dazu führte, dass Jesus lebt. Er ist nicht tot, er ist nicht bei den Toten geblieben, sondern zu merken, dass Jesus lebt. Merke ich, merken Sie, merkst du, dass Jesus, dass der Herr Jesus heute noch lebt? Wenn ich jetzt etwas sehr provokativ bin, dann tut es mir leid, aber es ist Absicht. Ich merke überhaupt nicht, dass Jesus lebt, kann man ja sagen. Ich bin ja nicht christlich erzogen und ich merke es ja schon gar nicht, weil ich es zwar gut finde, wenn Christen mit ihrem Glauben an jemanden glauben und damit ihren Halt finden, aber ich selbst kann so nicht glauben. Christen sagen die immer, jawohl, ich merke, dass Jesus lebt. Oder ich merke auch nicht, dass Jesus lebt. Das, was ich jetzt gerade, wie er so mir so antwortet, wenn ich ihn im falschen Moment frage, in Zeiten der Zweifel, der Anfechtung, der tiefen Not und Traurigkeit, er lässt mich so leiden. Er weiß doch, was es heißt, wie weh das tut. Wieso lässt er das dann bei mir zu? Ich merke nicht, dass er lebt, weil mein sehnlichstes Gebet nicht erhört wurde. Ich merke nicht, dass er lebt, denn wie kann er das Leid zulassen, das wir jeden Tag in den Nachrichten sehen? Man traut sich kaum, Zeitung aufzuschlagen und Fernseher einzuschalten, um von Erdbeben, Amokläufen, Gebäuden anstürzen und so weiter und so fort zu hören. Ich frage mich da manchmal ganz ernsthaft, sind wir den beiden Emmaus-Jünger auch heute noch nicht sehr viel ähnlicher, als wir denken? In ehrlicher und offener Art haben diese damals bekannt, wir aber hofften, er sei der, der Israel erlösen sollte. Was hoffe ich heute? Ich aber hoffe heute, dass, vervollständigt mal bitte selber diesen Satz für euch und horcht mal in euch hinein und fragt euch mal, wie viel Emmausgehen denn noch heute in mir, in euch steckt. Und dennoch, die gute, die frohe, die heilsbringende Botschaft dieser Passage, Jesus lebt trotzdem. Dieser Jesus Christus ist trotzdem in deiner, in meiner Nähe. Nur wir erkennen ihn nicht. Es ist eine wunderbar tröstliche Sache, dass er da ist. Der lebendige Herr ist eine Realität. Wenn wir sagen, ja, wir sehen ihn nicht, dann meinen wir zum Beispiel die Augen, also mit denen wir ihn wirklich nicht sehen. Ja, aber beispielsweise sehen wir denn die Radio- und Fernsehprogramme in der Luft, die wir per Satellit empfangen? Nein, aber sie sind dennoch da. Unser Herr ist uns, ist mir, ist dir näher, als wir denken. Psalm 23, Vers 4. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Stecken und Stab sind nicht immer da zur körperlichen Ertüchtigung, zur körperlichen Züchtigung, wie man manchmal eine Schafherde so antreibt. Nein, in diesem Fall, in dem dunklen Tal, wo kaum Licht hineinfällt, ist der Schäfer früher mit seinem Stock vorangelaufen und hat an die Felsen geklopft. Und an diesem Klopfen konnten die Schafe erkennen, ah ja, er ist da. Ich kann vertrauen, ich kann dem Schall nachlaufen. Der Herr geht uns auch heute noch nach, buchstäblich. Dieses Bild dieser beiden traurigen und verzweifelten Wanderer ist ein schönes Beispiel dafür, dass unser Herr den guten Hirten heute tatsächlich auslebt und gerade auch den vermeintlich Schwachen und Kleinen besonders nahe ist. Aber von dieser Erkenntnis sind die beiden Jünger noch weit entfernt und messen zunächst mal dem neuen Weggefährten keine größere Bedeutung bei. Vielleicht noch ein Hinweis. Es ist aber allerdings auch bezeichnend, dass der Neue die Initiative ergreift, ihr Gespräch aufgreift, sich darüber erkundigt und dann eingreift. Auch hier ein göttliches Prinzip, zumindest habe ich es so erkannt, Gott tut den ersten Schritt. Die Verzagtheit und Enttäuschung der beiden war wohl mehr als offensichtlich. Gott tut den ersten Schritt. Ich meine das, was ich vorhin sagte, in der stillen Zeit, euch das mal das Kapitel 24 vorzunehmen. Es tun sich eine Fülle von Gedanken auf, wo man bei einem Text, den man ja schon aus den Kinderstunden heraus kennt, nicht zu fassen vermag. Wir sind wieder bei den beiden niedergeschlagenen Jüngern. Man kann sich vorstellen, sie bleiben stehen, versuchen dem Neuen zu erklären, was hier passiert. In einer Übersetzung, ich hatte vorgelesen, sie blieben niedergeschlagen stehen. In anderen Übersetzungen steht es, ist es übersetzt, sie blieben traurigen Blickes stehen. Ein anderer übersetzt, sie blieben finster drein Blicken stehen. Und als der Neue fragt, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt, Kleopas antwortet, Vers 18, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist? Und dieser Neue setzt noch eins drauf. Was denn? Kennt ihr das? Ich habe Kollegen, ich habe Führungskräfte bei mir in der Firma, denen kannst du erzählen, was du willst, wie oft du willst, wie lange du willst, E-Mails schreiben, telefonieren. Wenn ich auf das Thema zu sprechen komme, mit so großen Augen, was denn? Völlig neu. Was denn ist denn da in Jerusalem passiert? Dies alles bringt bei den beiden sämtliche Dämme und Hemmungen zum Besten. Und in den Versen 19 bis 24 erzählen sie dem neuen Wegbegleiter in Kurzform das für sie Wichtigste. Das für sie Wichtigste. In ihrer Perspektive ist das noch lange nicht diejenige ihres Herrn. Vers 21, wir aber hofften, dass er der sei, der Jesus erlösen solle. Sie sehen, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, mit Augen, die nicht erkennen und sind blind für die Realität, die ihnen ihr Herr, sie nennen ihn sogar noch, ein Prophet mächtig in Wort und Werk vor Gott und dem ganzen Volk täglich vorgelebt hatte. Falsche, vorgefasste Ansichten halten das Licht der Wahrheit auf und Finsternis verdunkelt ihnen und den anderen in Jerusalem die Klarheit des Herrn. Selbst ein nachweislich leeres Grab und die Anwesenheit der Engel waren nicht imstande, das Dunkel des Herzens zu erleuchten. Damit komme ich zu dem zweiten Abschnitt für heute Vormittag aus dem verlesenen Text. Umbruch. Vers 25, Gesundheit, bis 27. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Muss denn nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen und von Moses und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Ich bin mir sicher, dieses Gespräch hätte ich anders angefangen, nämlich zuhören zunächst einmal, Mitgefühl, Mitleid bekunden, nachfragen, wie das so ist, wenn einem jemand sein Herz ausschüttet. Aktives Zuhören heißt das heute. Ganz anders dieser Neuling, unser Herr in diesem Bericht. Mit scharfen Worten der Zurechtweisung sollen die beiden wachgerüttelt werden und er will ihnen bewusst machen, was sie eben gesagt haben und vielmehr, was die Triebfeder dazu war, was sie gesagt hatten. Unverstand und trägen Herzens. Sehr provokativ. Dafür, dass man sich noch nie getroffen hat, offensichtlich. Und jetzt kommt ein Fremder daher, da würde ich sagen, Respekt, der traut sich was, der Fremde. Hätten sie nämlich Verstand, wären sie nicht mehr traurig und würden Gott für die wahre Erlösung seines Volkes danken. Wäre ihr Herz nicht träge, hätten sie nicht zugegeben, dass der Nazarener sein Volk erlösen sollte, allerdings nur von der Unterjochung der Römer. Nein, da war ja mehr dahinter. Aber sie waren weit weg davon zu erkennen, dass nur durch Leiden der Weg zur Herrlichkeit ging. All das, was für die beiden Jünger in den Schriften zu erkennen war, ja selbst der Prophet mächtig in Wort und Werk, wie ich es vorhin erwähnt hatte, all das hatten sie nur auf das Diesseits bezogen. Herrlichkeit und Seligkeit galt nur dem irdischen Volk. Die Weissagungen hinsichtlich Leiden und Sterben des Messias waren ihnen unverständlich, fremd, sie waren dunkel. Daher haben sie auch, unverständlich und trägen Herzens, nicht erkannt, dass gerade das, was diesen Herrn zum Messias machte, in den Schriften vorhergesagt wurde. Und trotzdem, mit wie viel Geduld und Liebe geht der Herr auf diese beiden ein und nimmt sich viel Zeit für sie. Wir haben eben gesagt, für diese 60 Stadien, 2 bis 3 Stunden locker mal, hat er sich Zeit für sie genommen, in den Schriften all das zu erklären, was ihn betraf. Was berührt unser Herzen mehr als die Leiden und die Herrlichkeit unseres Herrn? Wenn wir die Leiden finden, sind die Herrlichkeit nicht weit davon entfernt. Beispiel, Psalm 23. Ich gehe deswegen auf das Alte Testament ein, weil damals hatten die beiden ja nur das Alte Testament vorliegen. Psalm 22 spricht von seinen Leiden, Psalm 24 von den Herrlichkeiten. Ebenso Psalm 109 zu Psalm 110. wenn wir zurückblicken auf die Leiden unseres Herrn und nach vorne blicken auf seine Herrlichkeit, brennen dann nicht unsere Herzen, wenn wir über seine Liebe nachdenken, die ihn ans Kreuz nicht nur brachte, sondern auch dort hielt, damit er uns teilhat an seiner Herrlichkeit. Die zwei Jünger hatten nur über das nachgedacht, was sie selbst betraf. Der Herr allerdings zeigte ihnen das, was ihn betraf, haben wir gelesen. Der Jüngerwunsch war es, Christus in ihre Umstände zu bringen. Wir aber hofften. Der Auferstandene aber wollten sie in seine Umstände einführen. Er wollte, dass sie ihn als den Auferstandenen außerhalb der gegenwärtigen, bösen, verlorenen, dunklen Welt kennenlernten. Und von Moses und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Nachdem er nun ihre volle Aufmerksamkeit hatte, begann er von Anfang an, ihnen das Wort Gottes mundgerecht zu erklären. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Aus einem Hoffnungsschimmer wird strahlendes Licht, aus zarten Andeutungen wird glasklare Verkündigung. Damals hatten die Jünger, ich hatte es ja vorhin erwähnt, nichts anderes als das Alte Testament. Und daher war es dieses Ziel des Herrn, diese Auslegung so weit zu erklären, dass die Jünger es verstehen sollten. Nämlich, dass die ganzen Weissagungen, Prophetien und Ankündigungen dieses Alten Testamentes eben kein anderes Ziel hatten, als das Leiden, das Sterben, aber auch die Auferstehung unseres Herrn anzukündigen. Wiederum ist genau das, was ich vorhin meinte, Augen, die nicht sehen und Ohren, die nicht hören. Ich kann mir gut vorstellen, wie aus anfänglicher Skepsis nach und nach Interesse an dem erweckt wurde, was dieser vermeintlich Fremde so verständlich und nachvollziehbar erläutert. Und ich denke, dass es sich auch mit der Traurigkeit und Verzweiflung ebenso verhalten hat. Wir lesen nichts darüber. Aber wenn Sie sich jetzt Schritt für Schritt Ihrem Ziel, da dem Ort Emmaus, nicht nur geografisch nähern, so, dann glaube ich auch, so nähern Sie sich auch Schritt für Schritt Ihrem geistlichen Ziel. Weg aus der Traurigkeit, hin zur Freude, los von der Verzweiflung, hin zur Zuversicht. Und ich bin überzeugt, auf dieser Wegstrecke merkten die beiden Emmaus-Jünger etwas, ich nenne es mal laienhaft, von der Jesusartigkeit dieses Fremden. Ihre Trauer nimmt ab, ein neues Hoffnungsflämmchen beginnt zu brennen und ein neues Licht des Glaubens beginnt zu glimmen und verdrängt das vorhin so düstere Gedankengut. Zwar halten sie den Mann neben sich immer noch für einen Fremden, aber sie spüren schon, dass Jesus lebt, dass mit dem leeren Grab was auf sich hat. Es bahnt sich eine grundlegende Änderung an. In der Gemeinschaft unseres Herrn, auch ein anderer Gedanke, der mir bei den Vorbereitungen so durch den Kopf geschossen ist, in der Gemeinschaft mit ihm, in der Gemeinschaft unseres Herrn gibt es kein Egal. Da heißt es ganz digital für oder wider. Sinngemäß zitiert aus Matthäus 12. Es bahnt sich bei den beiden ein Durchbruch an. Es bahnt sich der Durchbruch an zu unserer dritten Etappe. Durchbruch, Vers 28 bis 31. Und sie nahten den Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, an dieser Stelle, passt bitte mal auf, was ihr eurem Kinder sagt, sitzt anständig am Tisch, weil dann hätten sie hier was dagegen zu argumentieren. Er nahm das Brot und segnete, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde ihnen unsichtbar. Wenn man ganz allgemein gesprochen zu zweit oder zu dritt unterwegs ist und sich viel zu erzählen hat, vergeht die Zeit, damit auch der Weg, wie im Flug. Ich meine, das kennen wir, entweder beim Fahrradfahren oder wenn man im Auto sitzt oder beim Wandern sogar. Wenn man sich zu erzählen hat, dann vergeht die Zeit sehr schnell. Aber wie viel schneller dann, wenn es darum geht, dass sich Traurigkeit in Freude, Schmerz in Glück und Trostlosigkeit in Zuversicht verwandeln? Stellen wir uns diese Situation bildhaft vor. Die drei Wanderer haben ihr Ziel, das Dorf Emmaus, erreicht. Der Fremde will sich verabschieden und die beiden bitten ihn, noch bei ihm zu bleiben, nachdem sie ja wieder Hoffnung durch ihn gefasst hatten, auch wenn sie noch nicht wussten, wie jetzt die Geschichte weitergehen soll. Wenn wir den Text genau lesen, bleibt der Unbekannte nicht der Jünger wegen, sondern um seinetwillen. Der Tag hat sich geneigt. Er blieb. Und nachdem in dem Haus, in dem sie eintrafen, stellen wir uns das mal vor, da werden Neuigkeiten ausgetauscht, da wird über dies und jenes erzählt, da wird von dem Auferstehungssonntag was erzählt, da wird von dem leeren Grab erzählt. Da wird vielleicht von diesem winzigen Pflänzchen Hoffnung, was der Fremde in ihren Herzen gestreut hatte, vielleicht auch erzählt, meine Interpretation. Danach gab es was zu essen. Ein wichtiger Akt, nicht nur bei uns, sondern auch vor allem im Nahen Osten. Beim Essen bekam der Fremde, der ihnen schon soweit die Augen geöffnet hatte, den Ehrenplatz zu Tisch, auch wenn sie zu Tisch lagen. Und wie damals üblich nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen, genauso wie Jesus es mit ihnen auch schon so oft gemacht hatte. Wir notieren und halten fest, der Gast wird zum Gastgeber, der Fremde wird zum Hausherrn, weil der teilte das Brot. Er erwirkt aus Trauer Hoffnung, aus Resignation Lebendigkeit und als Basis dafür sein Wort, das er ihnen eben noch ihn betreffend verständlich gemacht hatte. Auf der anderen Seite ein ganz praktisches Beispiel hier. Nie, auch kein einziges Mal lesen wir, dass der Herr von dem Essen nicht dem Geber aller guten Gaben dafür gedankt hat. Es gibt viele Bibelstellen und da sind sich alle Evangelisten einig, die dieses bezeugen. Und ich sage jetzt mal, und ihr verzeiht mir bitte den ironischen Unterton, es beruhigt mich zu wissen, dass ihr alle beispielsweise beim Mittagessen mit Kollegen in der Kantine, mit der Familie und Freunden im Restaurant und so weiter ebenfalls vor dem Essen betet. Tut ihr das? Ausrufezeichen oder Fragezeichen? Der Apostel Paulus spricht da im Korintherbrief, ein jeder prüfe sich selbst. Vers 31, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Es gibt jede Menge Erklärungen und unterschiedliche Bibelauslegungen, wenn man sich mal zu diesem Thema so hineinliest, wieso gerade jetzt die Jünger, diese beiden in Sonderheit, den Fremden als den auferstandenen Herrn erkannt haben sollen. Es gibt Ausleger, die sagen an ihrer Stimme. Ich sage völlig unlogisch, da sie ja schon stundenlang unterwegs waren und dieser Fremde ihnen ja schon was schon lange über die Schriften erzählt hatte, ihn jetzt plötzlich an seiner Stimme zu erkennen, schließe ich persönlich aus. An dem Segnungsgebet beim Brechen des Brotes, an dem Segnungsgebet, für mich auch nicht plausibel, da sonst dieses Gebet einer Formel gleichkommen würde, die immer und immer wieder bei den gleichen Handlungen zum Tragen kommt. Fällt mir schwer, das anzunehmen. Und was mir überhaupt schwer fällt, ist, dass wenn ich dem Geber der Gaben, in dem Fall der Herr, seinem Vater dafür dankt, das widerspricht doch seinem innigen Vater-Sohn-Verhältnis. Er braucht damit ja keinen liturgischen Akt, um dem Vater dafür zu danken. Das sagte er, dankt zwar jedes Mal, aber jedes Mal anders. Also auch das nicht. Die Art, wie der Herr das Brot in die Hand nahm und brach, kann sein. Denke ich auch nicht. Ich meine, das Wort Gottes ist hier wie an vielen anderen Stellen so zu verstehen, wie es niedergeschrieben ist. Öffnen ihre Augen ist einfach und allein dem göttlichen Willen zu verdanken. Wie wär's damit? Sie erkannten den Fremden, weil mit ihren Augen etwas geschehen war. Sie wurden sehend, weil zu diesem Zeitpunkt Gottes Willen und Wirken in seiner Souveränität der richtige Zeitpunkt war. Und Gott öffnete ihnen die Augen des Geistes, um den Herrn in seinem verklärten Leib sichtbar zu erkennen, als das, was er war. Sie sehen jetzt, dass der Gekreuzigte lebt. Sie sehen jetzt, dass er auferstanden ist. Und sie wissen damit, dass Gott seinen Vater zu ihm gehalten hat, auch am Kreuz. Und daher war der Tod nicht das Ende. Und hier machen die Emmaus-Jünger eine ganz neue Erfahrung. Nachdem ihre Augen aufgetan wurden und sie ihn erkannten, wurde er unsichtbar. Interessant. Obwohl sie ihn nun jetzt nicht mehr sehen, lesen wir von da an nie wieder was von Traurigkeit, Bestürzung, Ratlosigkeit. Sie wissen, dass der Herr auferstanden ist. Die Geistesaugen haben sehen gelernt. Der Herr offenbart sich seinen Jüngern, nur um sich sofort wieder zu verhüllen, nicht um zu bleiben. Und gleichzeitig haben sie gelernt, dass der Herr ihnen seine sichtbare Gegenwart nur für kurze Zeit geschenkt hat. Auch das ist ein Punkt, den wir heute für uns, den ich für mich mitgenommen habe. Ich bekomme gerade so viel geschenkt, dass es für den nächsten Schritt reicht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. In einem bekannten Lied von Hedwig von Redern heißt es: Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Der Apostel Paulus benennt das anders im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Das heißt, wir sind noch nicht am Ziel und diese Welt ist auch noch nicht der Himmel. Aber das, was Gott uns auf diesem Weg an Wegproviant gibt, das sollte reichen. Und das reicht auch. Und für diese beiden reicht es für den Weg zurück nach Jerusalem und von da aus sicherlich auch hinaus in die ganze Welt. Der Vorrat, den uns Gott heute schenken will, der reicht seit Ostern auch für uns, für unseren Weg. Vielleicht auch zurück zu unserem Jerusalem. Wichtig, wir sind Beschenkte nicht aus, sondern nach dem Reichtum seiner Gnade. Zitat aus Epheser 1. Es wird somit Zeit zum Aufbruch zur vierten und letzten Etappe. Ich gebe Gas, ich sehe die Zeit bald rum. Vers 32 bis 35. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die mit ihnen waren versammelt, die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes. Was für ein Stimmungswandel innerhalb von wenigen Stunden. Vor kurzem noch völlig konsterniert, desillusioniert, habe ich es vorhin genannt, und seelisch am Boden liegend, finster dreinblickend, Ausweglosigkeit und Traurigkeit, Trauer waren ihr Kennzeichen. Jetzt voll Energie, Tatendrang und Motivation. Es ist das, da bin ich überzeugt davon, was der Apostel Paulus in dem 2. Korintherbrief im 5. Kapitel schreibt, dass eine neue Schöpfung in Christus völlig neu ist. Das Alte, das ist vergangen, ein Neues ist von sich aus, ist komplett neu geworden, etwas, was Motivation und Tatendrang beinhaltet. Vers 32, brannte nicht unser Herz, heißt nicht, meiner Meinung nach, dass dieses Feuer, das Brand, also dass es schon wieder Vergangenheit war. Nein, sondern sie erinnern sich daran, dass es so stark entfachte, dass sie den Wunsch hatten, den anderen Jünger in Jerusalem von ihren Erfahrungen und von ihren, ich nenne es mal, geöffneten Augen zu berichten. Das war die Motivation, die sie antreibt, möglichst nach Jerusalem zurückzugehen, möglichst bald, um die Freude über die Erkenntnis ihres auferstandenen Herrn mit den anderen zu teilen. Diese brüderliche Liebe Philadelphia hat sie angetrieben, den Verbliebenen in Jerusalem Mut zu machen und ihnen die frohe Botschaft der Auferstehung zu bringen. Und ungeachtet der, ich vermute mal, späten Stunde, machten sie sich auf und gehen zurück nach Jerusalem. Noch einmal 60 Stadien Fußmarsch bei Dunkelheit sicherlich, möglicherweise den Gefahren der damaligen Wegelagererei ausgesetzt, aber mit der frohen Botschaft der Auferstehung ihres Herrn im Gepäck. Da war der Weg nicht zu lang. Zurück in Jerusalem scheint zunächst alles unverändert. Die 11 Jünger sind nach wie vor zusammen. Allerdings schallt den beiden ebenfalls das frohe Bekenntnis dieser 11 entgegen. Der Herr ist wirklich auferweckt worden. Und das, was anfangs noch in Ferne, weite Ferne gerückt schien, war nun ganz nah. Die Emmaus-Jünger durften die wunderbare Erfahrungen der persönlichen Erkenntnis des auferstandenen Herrn erleben. Eine Situation, die ihnen die inneren Augen geöffnet hat. Diese wiederum hat ihr Leben komplett verändert. Der Kreis meiner heutigen Predigt ist fast geschlossen. Ich hatte gesagt, das Thema für heute lautet so weit und doch so nah. Für die Emmaus-Jünger war ihr Herr anfangs so weit weg und dabei doch so nah, sie haben ihn nur nicht erkannt. Und ihr geistlicher Werdegang, ihre Glaubensentwicklung hat die eben angesprochenen 4 Etappen, die wir eben besprochen haben, Zusammenbruch, Umbruch, Durchbruch und Aufbruch beinhaltet. Ich komme zum Schluss mit einem Vers aus Johannes 14, Vers 19. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Diese Zusage, die schenkt Mut, Trost und Freude. Und dieser kausale Zusammenhang funktioniert nur, weil unser Herr am Kreuz die vollkommene Errettung geschaffen hat und die Erlösung, die vor Gott gilt. Die Schuld der Welt und damit jedes Einzelnen ist getilgt. Die Strahlkraft dieses Werkes hat auch heute noch Bestand. Und noch ist es nicht zu spät, davon Gebrauch zu machen. Ich wünsche es sehr, dass unser Herr es schenkt, dass auch hier über kurz oder lang, lieber über kurz, jeder in diesem Raum den auferstandenen Herrn als seinen persönlichen Heiland und Retter erkennt und frohen und befreiten Herzens nicht nur sagen kann, der Herr ist auferstanden, sondern, wie die in Jerusalem bezeugt haben, der Herr ist wirklich auferstanden. Amen.